Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, soll eben werden. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Liebe Freunde vom Christusbund, liebe Zuhörer, mit diesem wunderbaren Bibelwort aus Jesaja 40, Vers 4 und 5 möchte ich Sie zu diesem Gottesdienst grüßen. Ich freue mich, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen, um an diesem Gottesdienst teilzunehmen und von zu Hause mit zu verfolgen. Gott hat uns etwas zu sagen. Gott wünscht sich unsere Aufmerksamkeit. Wie sehr kann doch Gott alles, was in dieser Welt ist, in Bewegung setzen? Gott, der die Berge und Hügel geschaffen hat, der sie zum Zittern und Beben bringt, der kann sie auch wieder einebnen. Der Herr, der nur ein wenig die Meere berührt, dass die Wellen sich erheben. Auf unbegreifliche Weise greift Gott in diese Welt hinein. Und noch unvorstellbarer offenbart sich Gott den Menschen in seiner Heiligkeit und in seiner Herrlichkeit. Ich wünsche uns, dass wir neu von Gottes Wort heute bewegt werden und der Herr uns die Augen und die Herzen öffnet für das, was er uns ganz persönlich sagen möchte. Ich freue mich, dass wir diese Möglichkeit haben, über diesen Weg miteinander Gottesdienst zu feiern. Manch einer fragt sich, wie soll es weitergehen mit unseren Gottesdiensten? Viele verfolgen vielleicht die Diskussion über die vorsichtigen Lockerungen, über die Kontaktverbote, auch in Bezug auf unsere Gottesdienste. Sollen wir wieder öffnen? Wir von der Verbandsleitung empfehlen hier sehr wohl unsere Gottesdienste und auch sonstige Gemeindeveranstaltungen noch eher abzuwarten und sich da zurückzuhalten. Die dazu notwendigen Maßnahmen und die aufgelegt werden, sie sind so, dass wir uns kaum vorstellen können, irgendwie unseren Gottesdienst zu feiern. Unsere Gottesdiensträume sind in der Regel zum Teil zu klein, oder unsere Gottesdienste sind zu voll, sodass dieser Mindestabstand von 1,5 bis 2 Meter wir gar nicht realisieren können. Eine Kinderbetreuung kann mindestens so lange nicht stattfinden, solange die Kindergärten nicht geöffnet haben. Ein gemeinsames Singen ist auch nicht möglich und viele weitere Dinge. Und daher wollen wir einfach um Verständnis und um Geduld bitten, wenn wir weiterhin diese Online-Möglichkeiten nutzen, die wir ja haben. Und deswegen wird auch in den nächsten Wochen dieses Online-Angebot und Internet-Angebot für die Predigt als auch für die Kinderstunden weiterhin es geben. Und ich hoffe, dass Sie einfach auch da Freude haben, so miteinander Gottesdienst zu feiern. Natürlich, es ist nicht immer einfach, die Aufmerksamkeit der Zuhörer während einer Predigt so aufrecht zu erhalten. Letzte Woche, da hatte ich ein Telefonat und wir unterhielten uns über Vor- und Nachteile der Online-Predigten. Und wir mussten uns dann beide eingestehen, dass das Liegen auf dem Sofa in unserem schönen Wohnzimmer nicht gerade die optimale Position ist während der Predigt, weil man dann viel zu schnell vielleicht dazu neigt, in diesen Gottesdienstschlaf hineinzufallen, so schön der ja auch ist. Ob Sie also zu Hause jetzt sitzen, ob Sie liegen oder stehen, machen Sie sich's gemütlich, vielleicht nicht zu sehr. Machen Sie sich bereit, holen Sie Ihre Bibel. Sie können gern schon mal den Propheten Jesaja aufschlagen. Und dann wollen wir gemeinsam starten. Zuvor wollen wir aber noch miteinander beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir auf diese Weise durch dein Wort und durch deinen Geist verbunden sind. Auch wenn wir momentan noch keine Gottesdienst feiern können vor Ort, so möchten wir dankbar sein über die Möglichkeiten, die uns dennoch zur Verfügung stehen. Lieber Vater, wir danken dir auch gerade für die Mitarbeiter, die die technische Umsetzung bewältigen und sich so hinein investieren. Wie großartig ist es, wenn wir nicht an Kirchen und Gemeindehäuser gebunden sind, sondern wir zu jeder Zeit und an jedem Ort mit deiner Gegenwart rechnen dürfen. Auch heute, jetzt, wo auch immer wir gerade zuhören. Ja, wir möchten dich bitten, dass du unsere Aufmerksamkeit auf dich lenkst und alles, was hindern möchte, du jetzt beiseite nimmst. Wir wollen dir das Ungeklärte, vielleicht auch das Unausgesprochene, den Streit oder die persönlichen Spannungen, die wir vielleicht gerade in diesen Tagen oder Woche erlebt haben, dir bringen und abgeben. Und Herr, öffne du uns jetzt unser Ohr und unser Herz, dass wir hören, wie Jünger hören und wir, ja, etwas von deiner Herrlichkeit und Heiligkeit in deinem Wort erfahren dürfen. Schenke Gnade zum Hören und zum Reden deines Wortes. Amen. Ja, ich möchte Sie gedanklich mit einladen, mal so einen Ausflug zu machen auf eine Aussichtsplattform. Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einem besonderen Platz, auf einem hohen Berg. Sie überblicken das wunderbare Bergpanorama. Die Umrisse zeichnen verschiedene und geschwungene Bergketten auf. Zwischen ihnen und dem Horizont liegen unzählig tiefe, dunkle Täler. Aber ihr Blick, er geht über dieses Dunkle hinweg und wird regelrecht angezogen von einer faszinierenden Lichtspiel, das am Himmel aufleuchtet. Die Sonne ist nicht zu sehen, weil sie verdeckt ist. Aber sie wirft ihr herrliches und strahlendes Licht hinter der Wolke hervor und sie erleuchtet den Horizont hell und vielversprechend. Wie die Sonne sich manchmal hinter Wolken verbirgt, so verbirgt sich ein großes, herrliches und unsagbar schönes Geheimnis, das irgendwie scheint bald geoffenbart und sichtbar zu werden. Mich fasziniert so ein Anblick und ich liebe diese wunderbaren Momente von solchen Aussichten. Wenn da nicht dieser stundenlange und mühevolle Aufstieg wäre. Da fällt mir doch eine Bergtour ein, die ich letztes Jahr bei einer Sommerfreizeit am Millstätter See mitgemacht habe. Wir machten eine tolle Wanderung über einen Bergrücken zur Alexanderhütte, direkt gegenüber unserer Schlossvilla am Millstätter See. Der Ausblick, er war einfach genial. Bei genauem Blick erkennt man sogar die Schlossvilla. Im Übrigen, das auf dem Bild bin ich, aber ich kann so viel verraten, es ist ein Christusbündler. Sie können ja noch mal auf Stopp drücken und raten. Was für ein herrliches Panorama. Mit einem tiefen Blick ins Tal, auf den See, einem herrlichen Ausblick auf den Horizont und einen Blick auf ein wunderbares Geheimnis, das nur darauf gewartet hat, von mir verspeist zu werden. Sie sehen's. Okay, ich weiß, dass jetzt das etwas gemein ist und ich hoffe, Sie haben gut gefrühstückt. Ansonsten verzeihen Sie mir, dass ich euch mit diesem Bild jetzt den Mund etwas wässrig gemacht habe. Zu sehen, die jetzt kein Bild vor sich haben, ist ein wunderbarer Vesperteller. Mit dem Grund, warum ich diese Bergtour gemacht habe, war tatsächlich dieser Ausblick und diese leckere Vesperjause auf der Alm. am Ende einer Tour, oder soll ich eher sagen Tortur, steht doch eine Belohnung. Und genau das ist das Anliegen, welches der Prophet Jesaja aufzeigt. Nach einem langen, harten und beschwerlichen Weg möchte er auf dieses wunderbare Ziel aufmerksam machen. Ja, er möchte es uns schmackhaft machen. In diesen Monaten, im Mai, wollen wir uns mit dem Prophetenbuch Jesaja beschäftigen. Und er zeigt uns ähnlich dieses herrliche Panorama auf. Wie kein anderer Prophet überblickt Jesaja die Bergspitzen der Weltgeschichte. Er beschreibt manche dunkle und tiefe, finstere Täler, durch die das Volk Israel hindurchging. Aber Hauptaugenmerk ist und bleibt, was am Ende der Geschichte am Himmel aufleuchtet. Jesaja 40, Vers 5. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Jesaja, der Herr rettet. So das Monatsthema im Mai. Das ist übrigens auch der Name von Jesaja oder die Bedeutung Jesaja. Jahwe, der Herr ist Rettung, der Herr ist Heil. Was für ein herrlicher Name, was für eine herrliche Botschaft. In den kommenden Sonntagen wollen wir uns einzelne Abschnitte aus dem Jesaja anschauen. Und ich bin davon überzeugt, dass uns nicht nur ein wundervoller Panoramablick über Gottes Heilsgeschichte deutlich wird, sondern dass wir auch persönlich einen tiefen Einblick in das Wesen des Menschen, aber auch über das Wesen Gottes erfahren. Ich möchte empfehlen, dass Sie sich in diesem Monat die Zeit nehmen und diesen Propheten Jesaja einfach mal lesen. Wir wollen die ersten Verse von Jesaja 1, Vers 1 bis 9 lesen und dann uns mit dem Thema beschäftigen, das unheilige Volk. Die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amoz, über Juda und Jerusalem geschaut hat, in den Tagen Usias, Jotams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda. Hört, ihr Himmel, und horcht auf, o Erde, denn der Herr hat gesprochen. Ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. Ein Ochse erkennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, Same der Übeltäter, verderbte Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Wohin soll man euch noch schlagen, da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist wund. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, sondern klaffende Wunden und Striemen und frische Verletzungen, die nicht ausgedrückt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Euer Land ist verwüstet. Eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Fremde fressen euer Land vor euren Augen und es ist verwüstet, wie von Fremden verheert. Und die Tochter Zion ist übrig geblieben, wie eine Hütte im Weinberg, wie ein Wachthäuschen im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Hätte uns der Herr der Herrscharen nicht einen geringen Überrest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom, gleich wie Gomorra geworden. Das sind durchaus harte und sehr deutliche Worte, die uns hier begegnen. Bevor wir uns aber mit diesen ersten Versen beschäftigen, möchte ich einleiten, ein paar Informationen zu Jesaja sagen. Neben Jeremia, Hesekiel und Daniel gehört Jesaja zu den sogenannten vier großen Propheten im Alten Testament. Jesaja bildet den Anfang dieser großen Propheten. Einmal, weil er chronologisch der erste der großen Propheten war. Wir haben gerade gelesen, dass er während der Zeit von mehreren Königen im Königreich Juda wirkte, mit der Hauptstadt Jerusalem. Seine Wirkungszeit erstreckt sich circa von 740 vor Christus bis circa 686 vor Christus. Er stand also circa 50 bis 70 Jahre im Dienst und er erlebte bis auf die Buße von Hiskia, in Kapitel 36 bis 39 lesen wir davon, nur wenig sichtbaren Erfolg seines Dienstes. Er wird mitunter königlicher Prophet genannt, weil er Zugang zu den Königshäusern hatte. Vermutlich durch seinen Vater Amoz war er mit dem Königshaus eben verwandt. Königlicher Prophet, aber auch deshalb, weil er den wahren König der Welt gesehen hat. Er durfte in besonderer Weise in Kapitel 6 bei seiner Berufung die Herrlichkeit Gottes schauen und den Herrn auf dem Thron sehen. Und dieses unglaubliche, unvergessliche Ereignis, wie er im Geist in diesen himmlischen Thronsaal Gottes hineinblicken durfte, die Heiligkeit Gottes erlebt hatte, das prägt das gesamte Jesaja-Buch. Dieses Kapitel werden wir an einem anderen Sonntag genauer betrachten. Aber es offenbart diesen großen, diesen erhabenen und so heiligen Gott, der so unnahbar ist. Wie wir schon gehört haben, offenbart uns Jesaja einen tiefen Blick in die dunklen Seiten und in die Täler der Menschheit. Unerschrocken legt er die Sünde und Schuld des Volkes Israel offen. Er warnt vor dem Gericht, das über Israel und aber auch die Nationen dieser Welt kommt. Aber sein Blick geht noch weiter. Er hat einen gewaltigen Weitblick in die Zukunft. Sein Blick geht so weit, dass er das erste Kommen Jesu sieht in seiner Niedrigkeit, wo Jesus sein Leben gegeben hat am Kreuz von Golgatha. Seine Geburt, seine Knechtsgestalt, seine Auferstehung. Aber er sieht auch das zweite Kommen Jesu Christi in großer Macht und Herrlichkeit. Er sieht das Heraufbrechen und das Entstehen des irdischen Königreiches auf Erden und die Wiederherstellung Israels. Ja, und sein Blick geht noch weiter. Über diese Erde hinaus sieht er den neuen Himmel und die neue Erde. Was für ein gewaltiger Prophet. Und bei all dem begegnet uns Gericht und Gnade wie ein unzertrennliches Zwillingspaar. Das zeigt auch die Zweiereinteilung des Prophetenbuches. Man kann diesen Propheten Jesaja einfach einteilen in zwei Abschnitte. Kapitel 1 bis 39, das Gericht, das über die Sünde Israels und der Völker berichtet. Und Kapitel 40 bis Kapitel 66, die Gnade und die Rettung und die Wiederherstellung. Manche Ausleger haben das Prophetenbuch Jesaja als die Bibel im Kleinen bezeichnet. Der Grund ist, wie die Bibel 66 Bücher hat, so hat Jesaja 66 Kapitel. Ja, und es ist erstaunlich, dass genau 39 Bücher im Alten Testament von Gericht sprechen, sowie 39 Kapitel im Jesaja-Buch. Und 27 Bücher im Neuen Testament mehr die Gnade und die Rettung betonen, sowie die 27 neutestamentlichen Bücher und Briefe. Gericht und Gnade, etwas, was in unserer Zeit irgendwie nicht mehr die Waage findet. weil wir sowohl die Heiligkeit Gottes als auch die Sündhaftigkeit des Menschen aus den Augen verloren haben. Jesaja rückt beide Wirklichkeiten wieder ins rechte Licht. Und dazu möchte ich drei Hauptgedanken an unserem Text entnehmen. Das erste, ein hartes, aber ehrliches Gottesurteil. Ja, wenn man mal ehrlich die Wahrheit gesagt bekommt, dann ist das unangenehm und scheint sehr hart zu sein. Vor allem auch dann, wenn zum Beispiel deine liebe Ehefrau oder deine Kinder mal ganz glatt so dir die Wahrheit ins Gesicht haben, die du seit langem nicht mehr wahrhaben wolltest. Oh, das ist unangenehm. Aber es ist auch ab und an notwendig zur Besserung. Was wir in diesen Anfangsversen in Jesaja lesen, ja, das ist hart. Aber es ist die Wirklichkeit des Menschen, wie Gott sie sieht. Es ist Gottes Offenbarung, die Jesaja hier schaut. Und es ist eben keine menschliche Sichtweise. Und es ist kein selbsterdachtes, humanistisches Menschenbild. Jesaja zeigt auf, was die Menschen nicht mehr sehen. Nämlich ihre Sünde, ihre Unheiligkeit, ihre Abgewandtheit von Gott, ihrem Schöpfer. Und mit diesem Gottesurteil, ja, da muss sich jeder Zuhörer auseinandersetzen. Auch wir heute. Und ich weiß, es ist so ganz anders als das, was man eigentlich gern vielleicht hören möchte, auch an einem Sonntagmorgen. Oder was man landläufig auch in frommen Kreisen zu hören bekommt. Gern hört man lieber, Gott hat dich lieb, so wie du bist. Gott will, dass du dein Potenzial in dir ausschöpfst. Du musst auf dein Inneres hören. Sei stark, sei selbstbewusst. Leb deinen Traum, erfüll dir deine Herzenswünsche. Nimm doch dein Leben selbst in die Hand. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Gott liebt den Menschen. Absolut. Das ist keine Frage. Aber in der Vorbereitung auch auf diese Predigt habe ich mich gefragt, wie kann Gott den Menschen so sehr lieben, obwohl er doch so unheilig, so verdorben und so rückwärts gewandt gegen Gott lebt? Wir leben manchmal in dem Trugbild unserer Selbsterkenntnis, wo wir uns auf die Schulter klopfen und wo wir uns im Spiegel betrachten und denken, so schlecht sind wir doch gar nicht. Ich sehe doch so richtig gut aus. Okay, es wird vielleicht mal wieder Zeit für den Friseur. Dass wir doch dann manchmal ziemlich am Selbstzweifel hadern zeigt, dass manche ziemlich lang vorm Spiegel stehen und ziemlich lang brauchen, mit viel Puder und Zeit sich aufwenden, dass man dann gerichtet ist, um dann unter die Leute zu gehen. Und ich habe so gedacht, wie oft versuchen wir, unsere unheiligen, dunklen Schattenseiten zu verbergen oder zu kaschieren, weil wir merken, dass wir doch nicht so gut sind. Gott ruft Himmel und Erde als Zeugen, heißt es hier in Vers 2. Hört, ihr Himmel, und horcht auf, o Erde, denn der Herr hat gesprochen. Gott sitzt zu Gericht und er liest wie eine Anklageschrift vor, und er macht jetzt alles öffentlich, das ganze dunkle Treiben des unheiligen Volkes Israel kommt ans Licht. Er hat zur Wahrheit gehört, dass nicht wir Gott anklagen können, so wie es Menschen oft oder vielleicht auch wir schnell tun. Warum lässt Gott das zu? Warum hast du das oder jenes nicht verhindert? Ja, Gott macht uns manchmal bewusst, dass der heilige Gott den unheiligen Menschen anklagt und nicht umgekehrt. Und bei dem Gedanken wird es mir unendlich schlecht, weil ich weiß, wie viel dunkle, tiefe Täler und schlechte Seiten ich in meinem Leben habe. Und ich oft Gott auch schon in meiner Unzufriedenheit angeklagt habe. Es hat mich sehr getroffen in der Vorbereitung, wie Gott, der Herr, aus einem zerbrochenen Vaterherz hier zu seinen Kindern oder über seine Kinder spricht. Wie sehr leidet Gott, der Vater selbst, unter diesem unheiligen Zustand des Volkes Israel. Wir lesen hier in Vers 2, ich habe Kinder großgezogen, emporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. Die Israeliten werden als Kinder betrachtet, nicht als Kinder Gottes im neutestamentlichen Sinn, dass sie gerettet, auf ewig, nicht verloren gehen, sondern Kinder, weil der Herr mit sehr viel Mühe dieses Volk Israel geschaffen hat. Er hat dieses Volk geboren, er hat dieses Volk erwählt. In Jesaja 43, Vers 1 lesen wir diesen bekannten Vers. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Ja, Gott, der Herr, hat Israel aus Ägypten befreit. Es in Liebe großgezogen, in der Wüste bewahrt, beschützt und versorgt. Wie lesen wir in 5. Mose 1, Vers 31, wie der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr zurückgelegt habt, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Gott hat mit diesem Volk einen Bund gemacht und er hat ihnen alles geschenkt, was sie brauchten. Ein fruchtbares Land, Sicherheit, Wohlstand und vieles mehr. Aber all das hatte dieses Volk vergessen und Gott ihren Vater mit Füßen getreten. Ja, sie sind abgefallen. Sie haben sich losgesagt. Sie wollten selbstständig sein. Ja, sogar noch mehr. Sie fingen an, gegen Gott aufzubegehren und zu rebellieren. Dieses hebräische Wort von mir abgefallen, das bedeutet auch streiten. Ich habe mich wirklich gefragt, wie viel Not und wie viel Leid mache ich doch Gott, weil ich mich lossage, mein eigenes Ding mache oder gar gegen Gottes Führung in meinem Leben anfange zu rebellieren und mit Gott zu streiten oder zu hadern. Kennst du das? Wo du mit Gott streitest? Vielleicht wie ein Hiob, weil Gott Situationen im Leben oder der Familie zulässt und du Gott auf die Anklagebank setzt und verurteilst. Das ist das, was Gott meint, dass sie sich gegen ihn aufgelehnt haben, ihn verachten, ihm Unrecht tun. Wie vergesslich und undankbar war doch dieses unheilige Volk. Und wisst ihr, da denke ich, das spiegelt so auch manchmal mein Wesen wider. Gott hat seinem Volk Wohlstand, Gesundheit und Bewahrung geschenkt, aber wie undankbar waren sie. Sie haben sogar vergessen, woher sie kommen. Der Vergleich mit dem Ochsel und mit dem Esel, der erinnert uns durchaus an die Weihnachtskrippe, aber erinnert uns hier, dass das in der Natur liegt, dass selbst die Tiere nicht vergessen, woher sie ihre Nahrung bekommen und der sie versorgt. Ich muss mich daran erinnern an ein Bild, als wir noch in Nordrhein-Westfalen im Bergischen Land lebten und unser Nachbar seine 40 Kühe auf der Weide hatte und sie jeden Tag zurückrief in den Stall. Und dann kamen sie, wie an einer Schnur gezogen, und sie liefen auf die Stimme des Bauers hin zurück. Wie so ganz unnormal und unnatürlich ist doch der Mensch, der vergesslich und undankbar ist, vielleicht sogar als Kinder gegenüber den Eltern, aber noch viel mehr als Kinder Gottes gegenüber unserem himmlischen Vater. Es wundert nicht, warum Paulus im Neuen Testament so oft sagt, und seid dankbar. Vergesst nicht, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes. Aber wie oft bitten wir und wir beten zu Gott, aber wir sehen gar nicht, dass er schon längst erhört hat und dass er wunderbar uns geführt hat. Wir bitten um Wegweisung und Gott hat in seinem Wort bereits die Antwort gegeben, aber weil sie uns nicht gefällt, beten wir weiter und denken, Gott ändert jetzt seine Meinung oder verändert gar sein Wort. Gott ändert sein Wort nicht. Gott ist der Unveränderliche, der Heilige. Vielmehr spricht er ein ehrliches Urteil über uns. Das zweite ist eine nötige, aber liebevolle Erziehung. Wie sehr viel Geduld und Nachsicht hat Gott, der Herr, immer wieder gehabt mit seinem Volk Israel und er warb um den Gehorsam. Denken wir nur an die Richterzeit. Wie oft waren sie abgefallen, haben Gott vergessen, den Rücken gekehrt und dann kamen Probleme, Nöte und Kriege. Und dann schrien sie zu Gott und Gott schenkte ihnen Richter, Werkzeuge der Rettung und dann erlebten sie Befreiung, sie erlebten Rettung. Und kaum ging es wieder besser, fielen sie wieder in ihren unheiligen Lebenswandel zurück. Es war ein ständiger Kreislauf, ein Auf und Ab und es ging durch viele dunkle Täler und viel Leid. Ja, wir müssen verstehen, dass Gott es in seinem Herzen wehtut, wenn der Mensch in seiner Sünde lebt und verharrt. Nicht, weil Gott an seiner Ehre oder Heiligkeit gekränkt wäre, sondern vielmehr deswegen, weil Gott sieht, dass der Mensch sich selbst dadurch schadet. Gerade Jesaja sagt es an mehreren Stellen. Jesaja 3, Vers 9, wehe ihre Seelen, denn sie fügen sich selbst Schaden zu. Verstehen wir, dass der Mensch sich selbst schadet und straft, wenn er gegen seine Bestimmung und gegen seine Berufung lebt? Schmerzlich muss Gott feststellen, dass ein Volk unerziehbar geworden ist. Man könnte fast sagen, wie so ein unverbesserlicher Zustand. Fast schon ratlos klagt Gott über den Zustand seines Volkes. Und wir lesen Vers 5. Wohin soll man euch noch schlagen, da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt? Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist wund. Hier lernen wir etwas von der Wahrheit über den Menschen. Die Sünde des Menschen, sie ist universell. Sie betrifft alle Menschen. Paulus sagt es einmal in Römer 3, Vers 12, es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen. Das ganze Haupt, von der Fußsohle bis zum Scheitel. Das ganze Herz ist wund. Die Sünde, sie ist auch radikal. Sie betrifft den ganzen Menschen durch und durch. Unser Herz ist nicht gut. Jesus selbst sagt in Matthäus 15, Vers 19, dass das Herz des Menschen voller böser Gedanken ist. Es ist eine vollkommene Verdorbenheit des Menschen, von der die Bibel hier spricht. Und das ist es, was uns Menschen vor Gott so unheilig macht. Und das ist das, was uns vor diesem heiligen Gott auch nicht bestehen lässt. Jegliche Erziehungsmaßnahme bringt keine Besserung. Keine irdische Medizin, kein Salböl der Welt könnte die Folgen dieser Sünde lindern. Man kann die Sünde auch nicht aus dem Menschen schlagen oder prügeln. Hier braucht es etwas anderes. Hier braucht es etwas Göttliches. Ja, hier braucht es etwas vom Himmel. Und es wird deutlich, dass der Mensch Gott braucht. Er braucht unbedingt einen Retter, er braucht einen Heiland, der sich dieser verlorenen und unheiligen Menschen annimmt. Und wisst ihr, genau das war die frohe Botschaft des Propheten Jesaja. Das war auch die Botschaft aller Propheten. Sie waren ganz und gar Evangelisten. Sie haben zur Buße und zur Umkehr aufgerufen, so wie es Jesaja tut in Kapitel 31, Vers 6. Kehrt um, ihr Kinder Israels, zu ihm, von dem ihr so weit abgewichen seid. Damit der Mensch diesen Ruf Gottes wieder wahrnimmt, greift Gott manchmal tief in unser Leben hinein ein. Und dann lässt er Nöte in unserem Leben zu. Damals, zur Zeit Jesaja, lag das Land Israel, das ja so fruchtbar und blühte und im Wohlstand florierte, plötzlich brach. Verschwunden war die Sicherheit, der Wohlstand. Alles stand auf der Kippe. Die assyrischen Streitkräfte hatten alles verwüstet. Die Wirtschaft war zusammengebrochen. Das Volk hatte mit Not und Bedrängnis zu kämpfen. Aber irgendwie hatte das Volk die Stimme Gottes immer noch nicht gehört. Wir lesen in Vers 7, euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Fremde fressen euer Land vor euren Augen. Und es ist verwüstet wie von Fremden verheert. Vielleicht ging es dem Volk Israel, wie es auch vielleicht uns heute geht. Manchmal denke ich, wir haben gelernt, mit Nöten gut zurechtzukommen. Wir bewältigen Probleme selber. Wir brauchen keine Hilfe. Wir sind mittlerweile die besten Krisenmanager. Statt wir die Not und Bedrängnis auch als ein Reden und Rufen Gottes verstehen, merken wir gar nicht, dass Gott es ist, der auf sich aufmerksam macht. Wir stellen uns der Not, aber wir schauen der Wahrheit nicht ins Auge. Es ist unverschämt, oder ist es unverschämt, wenn ich Sie persönlich frage, dass es vielleicht ab und an auch mal wichtig ist, sich zu prüfen, ob der heilige Gott in unserem Leben etwas zu beanstanden hat? Ich habe mich das gefragt und ich frage mich das immer wieder. Undankbarkeit, Vergesslichkeit gegenüber der Güte und Treue Gottes, Ungehorsam. Vielleicht ist eine Widerwilligkeit gerade in ihrem Leben. Vielleicht sind Vorwürfe, die sie haben gegenüber Gott da. Vielleicht sogar ein Streiten oder Rebellion oder eine Gleichgültigkeit. Vielleicht erinnern Sie sich an Situationen, wo Gottes Reden Sie schon mal wahrgenommen haben. Vielleicht durch Schwierigkeiten oder durch Nöte. Vielleicht aber auch durch eine Predigt, die Sie getroffen hat, aber Sie irgendwie aus Gleichgültigkeit wieder von sich geschoben haben und nicht bereit waren, auf Gottes Ruf zu hören. Vielleicht war es aber auch nicht irgendein Prediger, sondern ein schlichtes Bibelwort, das Sie bekommen haben. Vielleicht auf einer Karte, die jemand Ihnen geschenkt hat. Vielleicht ein Mitchrist aus deiner Gemeinde. Vielleicht deine Eltern oder dein Ehepartner. Oder ein guter Freund, der dir einfach mal ins Gewissen geredet hat. Mir ist bewusst, dass dieses Thema die Schatten und die dunklen Seiten unseres Lebens behandelt. Und ich bitte Sie, dass Sie das nicht als einen persönlichen Angriff jetzt empfinden, sondern es soll darum gehen, sich selbst vor diesem heiligen Gott zu prüfen, was der Heilige Geist und was Gottes Wort uns persönlich sagen möchte, was es mir sagt. Der Heilige Geist ist nicht immer nur ein Geist des Trostes, sondern er ist auch der Geist der Wahrheit, der von der Sünde überführt und ein Geist des Gerichts. Wenn wir uns nochmal dieses harte Gottesurteil vergegenwärtigen, was wir gelesen haben, wisst ihr was, dann staune ich über Gott. Warum? dass Gott diese harte Botschaft durch einen Propheten überbringen lässt mit dem Namen Jesaja. Trotz der Unheiligkeit und Sünde des Volkes sendet Gott den Botschafter, der den Namen trägt. Der Herr ist Heil. Der Herr ist Rettung. Er schickt nicht einen Daniel, dessen Namen bedeutet, Gott ist Richter, sondern er schickt Jesaja. Der Herr ist Rettung. Und das ist Hoffnung und das ist Aufforderung zugleich. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Ein unabdingbares, aber gnadenvolles Gericht. Um es nochmal deutlich zu machen, hier wird Israels geistlicher Zustand beschrieben. Und er war, darf ich es mal sagen, grottenschlecht. Alles Reden und Wirken Gottes durch die Propheten, die Ereignisse in der Welt durch die Völker, die Kriege, die Naturkatastrophen und die Nöte, sie haben alles nicht geholfen. Eigentlich hatte dieses Volk Israel jegliches Existenzrecht verspielt. Sie hätten keine Verschonung verdient. Aber Gott legt plötzlich ein Zeichen der Hoffnung. Und er legt dieses Zeichen der Hoffnung in Zion. Zion, das ist die Stadt Jerusalem. Es ist die Stadt des heiligen Gottes, die der Herr sich erwählt hat. Sie soll bleiben, ja, wie eine einfache Hütte. Vers 8. Und die Tochter Zion ist übrig geblieben, wie eine Hütte im Weinberg, wie ein Wachthäuschen im Gurkenfeld. Schlicht, wie belagert. Ein heiliger Rest, so ein gnädiges Überbleibsel. Nichts Großes mehr, aber eine Pflanzung der Hoffnung, die Gott bewahrt. Ich liebe die Stadt Jerusalem und leider mussten wir unsere Israelreise, die jetzt im Mai stattgefunden hätte, absagen. Aber diese Stadt Zion, so umstritten und so umkämpft sie auch seit Davids Zeiten ist, auch so unheilig und oftmals auch dreckig sie geworden ist, es ist eine Stadt, auf die Gott ein besonderes Augenmerk geworfen hat. Es ist in den Augen Gottes eine heilige Stadt, eine Hütte der Hoffnung, ein Ort, ohne den wir, sie und ich, keine Gnade hätten. Die Tochter Zion ist der von Gott auserwählte Mittelpunkt der Erde, um seine Herrlichkeit darin zu offenbaren und um die Sünde und Schuld seines unheiligen Volkes, aber auch die Sünde der ganzen Mensch zu richten und auf sich zu nehmen. Als damals vor knapp 2000 Jahren Jesus am Kreuz starb in Jerusalem, da waren Himmel und Erde als Zeugen gerufen. Die Erde, sie fing an zu beben und der Himmel verdunkelte sich. Ein unabdingbares und gnadenloses Gericht Gottes traf Jesus am Kreuz, damit die sündigen Menschen durch seinen Tod Gnade erfahren können. In Zion hat Jesus Christus ja mit seinem Blut unsere Wunden und Striemen der Sünde geheilt. Ja, auf Zion zerriss der Vorhang im Tempel, damit der Weg zum Vaterherzen wieder frei wurde. Das Herz, das wir mit unseren Füßen getreten haben. Auf Zion, diesem Berg, da erblicken wir die herrlichste und das schönste Panorama von Jesaja. Es ist die Hoffnung auf die Wiederkunft und das Wiederkommen des Herrn Jesus, unseres Retters. einen schöneren Ausblick auf Erden gibt es gar nicht, wie das, dass der Herr einmal wiederkommt und seine Herrlichkeit allen Menschen offenbart. Vers 9, hätte uns der Herrscharen, nicht einen geringen Überrest übrig gelassen, wie wären wir Sodom gleich wie Gomorra geworden. Die letzten Verse dieses doch so dunklen Abschnitts, es ist ein herrliches Licht wie am Ende eines Tunnels. Es ist auch die Garantie für die Zukunft Israels. Es ist das Geheimnis der Treue und Gnade Gottes, die heute schon durchstrahlt und die wir erst begreifen werden, wenn Gottes Herrlichkeit wirklich erscheint. Klagelieder 3, Vers 22 und 23 kommen mir da in den Sinn. Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Wie kann Gott ein so unheiliges und ungehorsames Volk lieben? Wie kann Gott mich und dich lieben? Nur im Blick auf das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Gott sieht den unheiligen Sünder durch Jesu Tat am Kreuz geheiligt. Ja, an diesem Kreuz, dort auf Zion, da darf der Mensch Vergebung erfahren, Trost, Heilung und Rettung. Ich weiß nicht, was sie plagt. Vielleicht sind es gerade diese dunklen Seiten und Täler ihres Lebens. Gott möchte sie einebnen. Gott möchte die Berge, die Täler, das Hügelige wieder gerade machen. Und dazu braucht der Mensch Gott. Menschen brauchen Gott. Menschen brauchen diesen Retter, Jesus, der das Heil ist. Und ich wünsche Ihnen, dass wir das immer wieder in Anspruch nehmen und gewiss sein dürfen, Jesus, er ist der, der uns in seiner Gnade begegnet. Und trotz unseres fürchterlichen, manchmal unerträglichen Wesens uns liebt und sein Leben für uns gegeben hat. Bei ihm findest auch du Frieden. Da hast du Hoffnung. Wir wollen miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir sehr, dass du uns kennst. Gerade auch die Schatten und dunklen Zeiten unseres Lebens. Sie sind dir nicht verborgen. Wie oft sind wir doch undankbar und vergessen, was du alles Gutes und Wunderbares in unserem Leben, ja in meinem Leben getan hast. Und wie oft haben wir uns von dir abgekehrt, haben deine Liebe, deine Gnade vielleicht sogar mit Füßen getreten und dennoch bist du uns nachgegangen, dennoch hast du uns lieb. Herr Jesus, wir danken dir, dass du deine Liebe aus, dein Leben aus Liebe für uns am Kreuz gegeben hast. Ja, Herr, und ich möchte und wir möchten um Verzeihung bitten, da wo wir vielleicht vermeintlich dumm dich aus unserer Unzufriedenheit oder wegen unserer Unzufriedenheit angeklagt haben. Lieber Vater, ja, wir rühmen deine Gnade und deine Herrlichkeit. Wir stellen uns unter dein Urteil. Aber wir danken dir, dass du am Kreuz dieses Urteil auf dich genommen hast und dass wir durch dich eine wunderbare Erlösung erleben dürfen. Herr Jesus, wir danken dir dafür. Amen. Ja, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Ausdauer. Wenn Sie möchten, hören Sie noch ein passendes Lied an mit dem Titel Menschen brauchen Gott. Dazu klicken Sie einfach auf den angegebenen Link rechts oben oder in der Videobeschreibung. Ich wünsche Ihnen einen schönen und einen behüteten Sonntag. Seien Sie Gott befohlen.